Morgen euch allen. Ich bin Wolli Peuster, für die, die mich nicht kennen. Ist jemand da, der mich noch nicht kennt? Einige. Ja, seit letztem Sommer predige ich einmal im Monat hier. Und wir sind ja im Rahmen einer Predigtreihe, der den Titel Überlebenspaket. Ich stelle mir immer als Überlebenspaket nicht so einen kleinen Rucksack vor, sondern wenn ich überleben möchte, brauche ich einen großen Seesack, wo ganz viel reinpasst. Und da gibt es eine Themengruppe, um die geht es, wenn ich predige, mein Charakter. Mein Charakter. Und dazu schauen wir uns heute eine weitere Episode aus dem Leben von Josef im Alten Testament an. Wir haben angefangen mit Josef, weil wir in seinem Leben unglaublich gut sehen können, wie Gott über einen langen Zeitraum einen Menschen total verändert hat. Das ist das, was er tun möchte. Dich und mich total verändern. Wir dürfen kommen zu ihm, wie wir sind, aber wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Gott möchte Veränderung. Das ist so ein Schlüsselwort, das sich durch das ganze Neue Testament zieht, auch im Alten Testament schon. Es ist ungefähr 30 Jahre her, da las ich 37 Predigten über Josef. Die hatte der amerikanische Pastor und Bibellehrer Robert Tillman Kendall während seiner Zeit in London gehalten. Und als ich die Predigten gelesen habe, habe ich neu entdeckt, wie Gott Josef verändert hat. Ich habe mir gedacht, das spricht mich an. So möchte ich auch durchkommen und zum Ziel kommen. Deswegen predige ich sehr gern über Josef. Josef wurde ja schließlich im Laufe der Jahre zu dem Mann, durch den Gott in mächtiger Weise wirken konnte. Noch du sollst dich in deinem Charakter verändern lassen, damit Gott auch durch dich mächtig wirken kann. Das möchte er tun. Ich glaube, ich spreche für jeden. Wir sollen es ihm zur Verfügung stellen, damit er das tun kann. Deswegen beten meine Frau Marianne, das ist die hübsche junge Dame dort hinten. Wir sind erst seit 50 Jahren zusammen. Das beten wir jeden Morgen. Epheser 2,10, ich habe es schon mal erwähnt. Herr, lass uns leben in den guten Werken, die du zuvor bereitet hast, dass wir sie tun. Und hilf uns, deine Gelegenheiten nicht zu verpassen. Das sind so Gebete, die erhört Gott. Manchmal müssen wir ihn bremsen und sagen, Herr, heute bitte nicht. Wir erleben unglaublich viel. Aber das ist eine andere Predigt. Meiner fünften Predigt hier habe ich heute die Überschrift gegeben, ein himmelschreiendes Unrecht. Jetzt sollte die nächste Folie kommen. Ja. Ein himmelschreiendes Unrecht. Wie gesagt, wir sind bei Josef immer noch in 1. Mose 39. Kurz nochmal zur Vorgeschichte für die, die den Einstieg nicht so ganz mitbekommen haben, nicht hier waren. Josef war von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden. Er kam als Sklave zu Potiphar, einem Minister des Pharao, Chef der persönlichen Leibwache. Dazu lesen wir zur Erinnerung noch einmal die Verse 2 bis 6 aus 1. Mose 39. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Hause seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand Josef seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar dem Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Sagte Josef, du darfst alles machen, aber Müsli mache ich mir selbst, da mischt mir keiner was rein. Bevor wir uns heute Morgen intensiver mit diesem neuen Abschnitt in Josefs Leben befassen, möchte ich kurz mit uns beten. Herr, es geht heute auch wieder um dein Wort, es geht um dich, um das, was du uns zeigen und sagen möchtest. Mach uns wach, hellwach, dass wir verstehen, worum es geht, dass wir es aufnehmen, behalten können und umsetzen können in unserem Alltag, jeden Tag. Herr, mach uns die Wichtigkeit bewusst für dich und für dein Wort. Amen. Hier sehen wir, dass Josef in sehr kurzer Zeit, heute sagen wir Karriere, gemacht hat. Von einem einfachen Sklaven war er aufgestiegen in die Position eines Gutsverwalters, Geschäftsführer, sagen wir heute. Vermutlich innerhalb von 1 bis 2 Jahren, als er dort ankam, war er 17, jetzt war er so, ich würde sagen, knapp 20 Jahre alt. Und inzwischen hat er sich damit abgefunden, dass er seine Heimat in Kanaan verloren hatte, dass er jetzt in Ägypten leben musste. War alles neu. Die Sprache lernen, die Kultur lernen, wie läuft das hier so alles, was essen die hier ganz anders als bei uns. Das war eine Umstellung. Josef ahnte überhaupt nicht, was Gott mit ihm vorhatte. Sonst hätte er alle weiteren Prüfungen, die noch auf ihn zukamen, und hätte er die bedeutend leichter ertragen, hätte sich dann auch sagen können, nun gut, das ist alles Teil meiner Charakterschulung. Aber das wusste er nicht. Aber so war er menschlich gesprochen ohne Hoffnung auf bessere Zeiten. Denn trotz seines Aufstiegs in Potiphars Haus war er immer noch ein Sklave, ein Mensch ohne eigene Rechte. Sklaven wurden damals nicht wie Menschen behandelt, sondern wie Sachen. Wenn jemand einen Sklaven zusammengeschlagen hat, konnte man ihn belangen wegen Sachbeschädigung. Das war die damalige Zeit. Was man ihm anrechnen muss, ist, dass Josef beständig an seinem Glauben festhielt. Da ließ er nicht locker. Doch jetzt kam eine weitere Prüfung auf ihn zu. Und zwar eine Prüfung im Bereich Sexualität. Josef hatte als Gutsverwalter eines reichen Mannes die Kontrolle über die Finanzen, über die ganzen Einnahmen, Ausgaben. Er nahm die Abrechnung vor und er hatte zu tun mit größeren Geldbeträgen, mit beträchtlichen Summen, die so durch seine Hände gingen. Ich hätte eher gedacht, ja, und jetzt kommt die Prüfung im Bereich der Ehrlichkeit. Geht Josef gewissenhaft mit den Finanzen seines Arbeitgebers um? Oder lässt er ab und zu eine Kleinigkeit in die eigene Tasche hineinrutschen? Eine Prüfung auf diesem Gebiet hätte mir eingeleuchtet. Aber Gott scheint etwas anderes wichtiger gewesen zu sein. Der Bereich Sexualität hat mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun und diese Beziehungen sind Gott sehr wertvoll. Und dazu der heutige Text, ab Vers 7. Josef war ein gut aussehender junger Mann, so ähnlich wie Johannes hier in der ersten Reihe. Und daher, ja, er ist ein junger Mann nach wie vor, könnte mein Enkel, naja, sein. Und daher fing Potiphars Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich, mit ihr zu schlafen. Eines Tages jedoch war keiner der anderen Sklaven da, während er seiner Arbeit im Haus nachging. Da packte sie ihn an seinem Gewand und verlangte, schlaf mit mir. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück und floh aus dem Haus. Als sie merkte, dass sie sein Gewand in der Hand hielt, er selbst aber geflohen war, rief sie ihre Diener. »Mein Mann hat diesen hebräischen Sklaven hierher gebracht, der nur seinen Mutwillen mit uns treibt«, sagte sie. »Er wollte mich vergewaltigen, ich aber habe laut geschrien.« Da rannte er davon, doch sein Gewand ließ er bei mir zurück. Sie ließ das Gewand neben sich liegen. Und als ihr Mann am Abend nach Hause kam, erzählte sie ihm dieselbe Geschichte. »Dieser hebräische Sklave, den du ins Haus gebracht hast, wollte mich zum Gespött machen«, sagte sie. »Nur mein Schreien hat mich gerettet.« Er rannte hinaus und ließ sein Gewand bei mir zurück. Als Potiphar das hörte, war er außer sich vor Zorn. Er ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Eine spannende Geschichte. Denkt an die Überschrift: Ein himmelschreiendes Unrecht. Josef besteht die Prüfung, indem er vor der Versuchung davonläuft. Er hat sich bewährt. Dennoch wird er beschuldigt, ein schweres Verbrechen begangen zu haben. Und das, nachdem gerade er überhaupt nichts Böses getan hatte. Und das Schlimmste, obwohl er unschuldig ist, wird er bestraft und ins Gefängnis geworfen. Wie soll man das erklären? Aussage gegen Aussage. Sie lügt, doch man glaubt ihr. Er sagt die Wahrheit, doch ihm glaubt man nicht. Das habe ich oft erlebt in meiner früheren Tätigkeit als Richter. Ich war 35 Jahre im Gericht. Aussage gegen Aussage. Wem glaubt man? Da betet man viel um Weisheit. Etwa 1200 Jahre nach Josef, das war zur Zeit des Propheten Jesaja, da regierte in Jerusalem der König Hiskia. Und im zweiten Buch der Chroniken, im Alten Testament, heißt es an einer Stelle: Da zog Gott sich von Hiskia zurück, um ihn auf die Probe zu stellen und zu sehen, wie es in seinem Herzen aussah. 2. Chronik 32, Vers 31. Das bedeutet, dass Gott sich damals für eine gewisse Zeit von König Hiskia abgewandt hatte, um seinen Glauben zu prüfen. Kann sowas auch heute geschehen, dass Gott sich eine Zeit lang von uns abwendet? Wenn Gott sich uns zuwendet, dann spüren wir, wie Freude sich in uns ausbreitet. Dann lesen wir in der Bibel, so geht es mir, ein Kapitel nach dem anderen. Wir möchten gar nicht mehr aufhören. Dann lese ich 20 Kapitel am Stück und bin begeistert. Wenn wir beten, dann sprechen wir mit Jesus, als wenn er mit uns im gleichen Raum wäre. Manchmal haben wir sogar das Gefühl, wir bräuchten nur die Augen aufzumachen und würden Jesus direkt vor uns sehen. So stark können wir die Gegenwart Gottes spüren. Wir sind ermutigt. Wir fühlen uns so beschwingt, dass wir vielleicht anfangen, Lobpreislieder zu singen oder zumindest zu summen, um die Arbeitskollegen nicht zu stören. Es gibt kein anderes Gefühl, das so stark ist wie die spürbare Nähe Gottes. Wenn Gott sich jedoch zurückzieht von uns, dann beten wir und haben den Eindruck, er hört uns gar nicht zu. Wir fangen an, in der Bibel zu lesen und wir merken, dass wir seit 20 Minuten immer noch auf den ersten Vers starren, das Gefühl haben, heute kommen wir überhaupt nicht weiter. Also fangen wir wieder an zu beten. Aber es sieht so aus, als kommen die Gebete nur so ganz langsam bis zur Zimmerdecke und dann fallen sie wieder runter. Es kommt gar nicht durch zu Gott. Der Apostel Paulus, der muss solche Phasen in seinem Leben auch gekannt haben. Paulus, der große Apostel. Einmal schrieb er an seinen Mitarbeiter Timotheus, das ist 2. Timotheus 4, Vers 2, verkünde das Wort Gottes. Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. Günstig ist die Zeit, wenn wir Gottes Nähe erleben. Ungünstig ist die Zeit, wenn Gott sich von uns zurückzieht. Für beide Zeiten gilt das Wort von Paulus, halte durch. Gib nicht auf. Bleib dran. Wenn Gott sich von uns zurückzieht, bedeutet es aber nicht, dass er uns verlassen hat. Denn seit Pfingsten vor 2000 Jahren lebt der Heilige Geist in jedem Menschen, der in einer persönlichen Entscheidung Jesus Christus sein ganzes Leben anvertraut hat. Jesus sagte damals seinen Jüngern kurz vor der Himmelfahrt, ich gehe zurück zu meinem Vater im Himmel. Und bei den Jüngern ging der Mundwinkel runter. Oh, dann sind wir allein. Nein, nein, sagt Jesus, ich schicke euch jemanden, den Heiligen Geist, als meinen Stellvertreter. So wie ich jetzt bei euch bin, sichtbar, wird dann der Heilige Geist in euch sein, unsichtbar. Ihr könnt mit ihm reden, er ist da. Ich verlasse euch nicht. Das gilt auch uns heute. Das zeigt uns die Bibel. Und diese Tatsache gilt auch dann, wenn mir meine Gefühle ab und zu sagen, dass Gott sich wohl zurückgezogen hat. Ich spüre nichts mehr in meinen Gefühlen. Mein Verstand, mein Wille sagen mir, hör nicht auf deine Gefühle. Lies nach, was dir die Bibel sagt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Auch wenn du nicht fühlst. Ich lebe nicht nach meinen Gefühlen. Als ich noch in meinem früheren Beruf war, bin ich früh aufgestanden, 5:30 am Morgen, da klingelte der Wecker. Mein Gefühl sagte mir, Mensch, dreh dich rum, bleib noch eine Runde liegen. Du musst erst 9 im Büro sein. Mein Wille hat mir gesagt, hey, steh auf, lies in der Bibel, bete mit deiner Frau, mach ein gutes Frühstück. Machen immer gutes Frühstück, es dauert so 1 Stunde, ist ganz wichtig. Alles andere kann ausfallen, Frühstück muss sein. Und die Zeit mit Jesus natürlich. Also, leb nicht nach deinen Gefühlen, sondern nach deiner Willensentscheidung. Gott möchte sehen, ob ich ihm auch ohne Gefühle treu bleibe. Und daran erinnert mich das Wort von Paulus, halte durch. Josef hatte bestimmt den Eindruck, dass Gott ihn verlassen hatte. In Wirklichkeit hatte Gott ihn ja nicht verlassen, sondern sich lediglich mal ein paar Schritte zurückgezogen. Er guckte so immer ab und zu hinter der Wolke. Na, Josef, wie geht's da unten? Halt wieder zurück, dass er mich nicht sieht, aber ich bin schon da. Im Textzusammenhang wird ja mehrmals betont, immer wieder, aber der Herr war mit Josef. Das stimmte auch, aber es fehlte ihm so die Nähe Gottes. Das hat Josef gespürt. Das war die Gefühlsebene. Das spürt jeder von uns, wenn Gott uns nicht mehr so nah ist wie früher. Die damaligen Ereignisse werden nur mit wenigen Versen wiedergegeben, aber wir müssen uns vor Augen halten, dass sich im Haus des Potiphar über, ich würde sagen, einige Wochen eine dramatische Entwicklung angezeigt hat. Am Ende war Potiphars Frau voller Wut, weil sie bei Josef nicht zum Ziel kam. Und so beschuldigte sie ihn der versuchten Vergewaltigung. So eine merkwürdige Situation. Die verheiratete Frau war hinter dem Josef her. Hübscher junger Mann. Wir wissen ja, wie er ausgesehen hat. Ich weiß, ich kenne die Bibelfilme über Josef, Teil 1, Teil 2, wird ab und zu bei Bibel-TV gezeigt. Da sehen wir genau, wie hübsch der war. Schwarzhaarig, kohlschwarze Augen. Ja. Und Potiphar, der ägyptische Minister, wurde sehr zornig, als er das hörte, was seine Frau ihm sagte. Josef hatte überhaupt keine Gelegenheit, sich zu verteidigen. Der einzige Mensch, der die Wahrheit hätte berichten können, war Potiphars Frau, aber sie hatte sich für die Lüge entschieden. Auch konnte sie ja als Beweisstück gegen Josef sein Gewand präsentieren, so ein langer Kaftan. Auf den ersten Blick war die Beweislage klar. Das hat sie gesagt, hier ist das Beweisstück, der zur Nachthemd liegen lassen, alles klar. Und ehe Josef sich versah, fand er sich im Gefängnis wieder. So schnell ging das. Gott hat dieses Unrecht, dieses himmelschreiende Unrecht zugelassen. Gott hat es zugelassen. Und diese Tatsache müssen wir erst einmal verarbeiten. Gott hat das zugelassen. Er kannte die Wahrheit, Gott kennt immer die Wahrheit, und er lässt es zu, dieses schreiende Unrecht. Wenn du zu Unrecht verfolgt wirst, wenn du Nachteile in Kauf nehmen musst, darfst du nicht außer Acht lassen, dass es dafür Gründe geben könnte, Gründe, die für dich unsichtbar sind, die für dich unerklärlich sind. Aber Gott könnte Gründe haben, dass er das zulässt. Wer weiß, was Gott noch alles aus deinem Leben machen kann, wenn du gelernt hast, ungerechtfertigte Angriffe still auf dich zu nehmen und geduldig zu ertragen. Das ist die Prüfung. Aber ich bin im Recht und die sind alle im Unrecht. Ja, ja, sagen alle, du bist im Recht. Ich bin wirklich im Recht. Mir glaubt keiner und Gott greift nicht ein und dann stehe ich da. Seht euch noch einmal die beiden Argumente in Vers 9 an, die Josef vorbrachte, als Frau Potiphar, ich weiß ihren Namen nicht, ich sage mal Frau Potiphar. Gott hat gesagt, wer so lügt, das Name erscheint nicht in der Bibel. Na? Als Frau Potiphar ihn verführen wollte. Vers 9. Das erste Argument, ja, du bist seine Frau, du bist die Frau von meinem Chef. Das heißt, Josef respektiert Potiphars Ehe. Die Frau ist mit Potiphar verheiratet. Und deshalb besteht hier für Josef eine Grenze, die er nicht überschreitet. Das zweite Argument: Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Und dieses Argument ist erstaunlich. Vielleicht erinnerst du dich an das siebte Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Doch die zehn Gebote, die gab es zur Zeit von Josef noch gar nicht. Die kamen erst später, rund 500 Jahre später unter Moses. 500 Jahre später. Aber an Josefs Reaktion können wir erkennen, dass er schon damals Gottes Gebote in seinem Herzen hatte. Wir nennen das heute Gewissen. Ich weiß, was ich darf und was ich nicht darf. Ich weiß, was ich tun sollte und was ich lassen sollte. Das ist das Gewissen in mir. So sollte es auch bei uns sein. Wir sollen uns im Herzen leiten lassen vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist, der in uns ist. Josef war unschuldig und dennoch wurde er ins Gefängnis geworfen. Und es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu beten und abzuwarten, bis Gott die Dinge in die Hand nimmt und handelt. Das ist für uns besonders schwer. Warten. Deswegen wird als Frucht eine Frucht des Heiligen Geistes aufgezählt: Geduld. Warten können. Jesus hat seiner Umwelt damals gesagt: Ja, du musst doch jetzt unbedingt. Und Jesus sagte: Ich muss gar nichts. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Kurz darauf: Aber jetzt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er konnte warten. Marianne und ich, wir nennen das diese göttliche Gelassenheit. Das brauchen wir. gelassen bleiben in dem Wissen, zur richtigen Zeit handelt Gott. Das ist unsere Erfahrung. Einer sagte mal, Gott kommt nie zu spät, selten zu früh. Gott handelte ja auch nach kurzer Zeit, aber ganz anders, als Josef gedacht hatte. Lesen wir noch die drei letzten Verse. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Gott hat eingegriffen, aber Josef wurde nicht aus der Haft entlassen. Denkbar wäre ja zum Beispiel eine plötzliche Begnadigung oder Entlassung wegen guter Führung. Nichts. Er musste weiter im Gefängnis bleiben. Allerdings wurde er in eine gehobene Position eingesetzt. Wie früher schon einmal als Sklave bei Potiphar. Über die Zeit im Gefängnis heißt es im letzten Vers, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Das hatte auch früher sein alter Arbeitgeber Potiphar schon gesehen, als Josef damals angefangen hatte, für ihn zu arbeiten. Denn, das war der Anfang heute, in Vers 3 steht, Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war. Und jetzt im Gefängnis merkte es auch der Gefängnisaufseher, dass Gott mit diesem jungen Mann ist. Und diese Aussage, der Herr war mit Josef, zeigt sich immer wieder. An jedem Platz, an den Josef gestellt wurde, ob er in die Sklaverei verschleppt wurde, ob er für einen Minister arbeiten musste, ob er inhaftiert wurde, egal wo Josef war, nach kurzer Zeit merken die Menschen in seiner Umgebung, dass Gott mit ihm war. Kleine Frage in Klammern, wie ist es bei dir? Egal wo du bist, merken die Menschen in deiner Umgebung, dass Gott mit dir ist? Dass Jesus dein Herr ist? Dass du anders bist als alle anderen? Sprechen dich die Leute an? Was ist mit dir? Du bist so anders. Du hast was, was ich nicht habe. Aber ich weiß, das brauche ich. Es mag sein, dass der ein oder andere von euch sich wiederfindet in dem, was wir hier in Josefs Leben entdeckt haben. Vielleicht ist es so, dass auch du ungerecht behandelt worden bist. Dass du dich jetzt fragst, wie soll ich damit umgehen? Ich bin überzeugt, Josef hat viel mit Gott über seine Situation gesprochen. Er hat gebetet, er hat fest darauf vertraut, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt eingreifen wird, wie er früher auch eingegriffen hat. Wenn jemand dafür bestraft wird, dass er nichts falsch gemacht hat, sondern weil er im Gegenteil alles gut und richtig gemacht hat, und wenn er dann auch noch den Mund halten muss und die wahre Sachlage nicht aufklären darf, ist das nicht eine ungemein schwere Charakterprüfung? Mit Sicherheit. Das ist kein leichtes Ding. Doch wenn jemand eine solche Prüfung bestanden hat, dann kann er oder sie von Gott in mächtiger Weise gebraucht werden. Genau das passierte dem Josef. Er wurde ins Gefängnis geworfen, weil er alles richtig gemacht hatte. Und wenn wir in unserem Leben genauso handeln würden wie Josef oder wie Petrus es einmal ausgedrückt hat, wenn wir auch im Leid Jesus nachfolgen, dann werden wir erfahren, was Herrlichkeit bedeutet. Im Deutschen wird das Wort Leid, ich muss leiden, oft mit Krankheit gleichgesetzt. Im griechischen Urtext ist es nicht so. Krankheit ist was anderes als Leid. Leid heißt Nachteile in Kauf nehmen, weil man zu Gott gehört. ausgelacht zu werden, verfolgt zu werden, zusammengeschlagen zu werden. Das ist Leid. Petrus, der sagt nämlich einmal im 1. Petrus 4, Abvers 12, meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Das ist normal, sagt er. Freut euch darüber, denn dadurch seid ihr im Leiden mit Christus verbunden und ihr werdet euch auch sehr darüber freuen, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Denn daran wird sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes bei euch ist. Dass wir merken, oh, ich bin in einer Prüfung, in einer Glaubensprüfung. Gott ist mir ganz nah, hat was vor mit mir und deswegen führt er mich jetzt hier durch. Das, was er anfängt mit mir, wird er auch zu einem guten Ende bringen. Das sollte die Haltung sein. Wenn Gott uns erzieht, um unseren Charakter zu formen, dann möchte er uns nicht dafür bestrafen, dafür, weil wir gesündigt haben. Jeder von uns hatte bestimmt schon mit Menschen zu tun, die in ihrem Leben furchtbare Schicksalsschläge einstecken mussten, die dann gesagt haben, ich weiß, warum mir das alles zugestoßen ist. Gott ist böse auf mich, wegen irgendwas, das ich früher mal getan habe. Habt ihr sowas schon mal gehört? Ah, ich muss da jetzt durch. Gott ist böse auf mich, weil vor 20 Jahren so und so. Aber wisst ihr was? Die Bibel sagt etwas ganz anderes darüber. Der bekannte Psalm 103, Verse 10 bis 11. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden. Und er behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Fürchten bedeutet hier nicht Angst haben. Wir müssen nicht Angst haben vor Gott. Das Wort Timao heißt Ehrfurcht haben vor Gott. Steht auch Furcht drin. Ehrfurcht haben vor Gott ist was anderes als Angst haben vor Gott. Ich soll ihm ehrfürchtig begegnen. Mir soll bewusst sein, ich bin ich, ein Geschöpf Gottes und er ist mein Schöpfer. Das ist in Ehrfurcht Gott begegnen. Und denen, die ihm so begegnen, denen gegenüber ist Gott gnädig. Gottes Erziehung hat nichts mit Heimzahlen zu tun. Denn am Kreuz von Golgatha hat Jesus bereits für alles bezahlt. Seitdem gibt es nichts mehr heimzuzahlen. Wir haben was angestellt, jetzt zahlt Gott mir das heim. Falsches Denken. Das schließt aber nicht aus, dass Gott manchmal einen ungehorsamen Christen erziehen muss oder disziplinieren muss. Als damals der König David Ehebruch begangen hatte mit Bathseba, auch wieder der Bereich Sexualität, und dann auch noch ihren Mann Uriah hatte töten lassen, da kam der Prophet Nathan und kündigte David an, Gott lässt dir diese Sünde nicht durchgehen. Könnt ihr nachlesen, 2. Samuel, Kapitel 12. David hat später bitter dafür bezahlt. Prophet Nathan hatte ja so verschlüsselt ihm so eine Geschichte erzählt und David wusste erstmal nicht, worum ging es denn da, war so wirklich verklausuliert und David empört sich, ha, wer sowas tut, der muss vierfach bezahlen. Da sagt der Prophet Nathan, ja, du bist der Mann. Und David hat vierfach bezahlt. Vier seiner Söhne kamen gewaltsam ums Leben. Er hat sich selbst verflucht. Wenn wir nach bestem Wissen alles richtig machen, dann hat Gottes Erziehung nichts mit Bestrafung zu tun. Vielmehr soll Gottes Prüfung dazu dienen, dass wir in unserem Charakter gefestigt werden, dass wir charakterlich an Reife zunehmen. Oft sieht es dann so aus, dass gerade diejenigen von Prüfungen heimgesucht werden, die es allem Anschein nach gar nicht verdienen, so zurechtgewiesen zu werden. Das bekannteste Beispiel in der Bibel, das ist Hiob. Hiob, ein Mann, der über alle Maßen geprüft wurde, obwohl es über ihn heißt, Hiob Kapitel 1, Vers 1, Hiob war ein gerechter Mann, der Gott fürchtete und sich vom Bösen fernhielt. Er war gerecht, er war richtig in Gottes Augen. Er hatte Ehrfurcht vor Gott, er hielt sich fern vom Bösen. Er wurde so geprüft. Wenn Gott dich einer Charakterprüfung unterzieht, weil du alles gut gemacht hast, und wenn du dann richtig reagierst, dann kann Gott dir vertrauen. Du und ich, wir alle, wir können Gott vertrauen. Aber die wichtigere Frage ist, kann Gott mir vertrauen? Dazu möchte er uns prüfen. Kann ich dir vertrauen? Sagt Gott. Gott hatte ja für Josef einen Plan, der viel größer war als alles, was man in der damaligen Situation erkennen konnte. Und nicht jeder, der gerade von Gott zurechtgewiesen wird oder geprüft wird, kann sofort den Grund für diese Prüfung erkennen. Wir fragen uns ja, was soll das jetzt wieder? Habe ich hier schon genug durchgemacht? Du kannst noch so vorbildlich als Christ leben. Es gibt immer wieder Menschen, die Negatives über dich erzählen. Und es gibt immer wieder Menschen, die solche negativen Dinge über dich auch glauben. Hast du schon gehört? Und der will Christ sein. Was? Stimmt alles nicht? Potiphas Frau lief schreiend durch die Gegend und erzählte überall, sie sei beinahe von dem dort vergewaltigt worden. Nur auf einen Schlag war der gute Ruf von Josef ruiniert. Durch Lügen, üble Nachrede, richtiges Lügengeflecht. Es ging wie ein Lauffeuer. Potiphar wusste vermutlich, dass die Geschichte, die seiner Frau erzählte, nicht stimmte. Wenn Potiphar seiner Frau wirklich geglaubt hätte, dann wäre der Josef überhaupt nicht mit einer Gefängnisstrafe davongekommen. Der wäre sofort hingerichtet worden. Das war das Recht damals. Potiphar war vielmehr überzeugt von Josefs Redlichkeit. Denn er hat ihn kennengelernt als einen Mann Gottes. Das hat er ihm nicht zugetraut. Aber um sein eigenes Ansehen zu schützen, um seine Ehe zu schützen, um den Ruf seiner Frau zu schützen, musste Potiphar den Josef bestrafen. Aber er tat es halbherzig, nämlich nur mit einer Gefängnisstrafe. Wahrscheinlich kannte Potiphar seine Frau ganz genau und er durchschaute sie vollkommen. Ich muss gerade nochmal an den Film denken, den Bibelfilm über Josef. Da ist diese Szene und der Potiphar schaut sehr skeptisch, als seine Frau ihm die angebliche Geschichte von der versuchten Vergewaltigung erzählt. Und sie sieht seinen skeptischen Blick und dann hakt sie nach. Und sagt, ja, glaubst du mir etwa nicht, du kennst mich doch. Und dann nickt er und sagt, ja eben. Zum Schluss möchte ich noch einen Punkt ansprechen, den Josef lernen musste, nämlich, wenn wir bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten zweimal die gleiche positive Erfahrung machen, dann steht Gott dahinter. Dann führt Gott Regie. Was war Josefs erste Erfahrung? Das war Vers 2. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Das war noch ganz am Anfang, als Josef in Ägypten anfing, für Potiphar zu arbeiten. Und was weiß ich, 2, 3 Jahre später war Josef plötzlich im Gefängnis. Und darüber wird berichtet, doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Vers 21. Gott tat genau das Gleiche wie schon einmal, bloß jetzt in einer ganz anderen Umgebung. Dem Josef sollte klar werden, dass es wirklich Gott war, der hinter den Kulissen die Fäden zog und er ihm half. Als Josef beim ersten Mal damals im Haus von Potiphar sah, wie alles gelang, was er anpackte, war er vielleicht in der Versuchung zu sagen, ich habe einfach Glück. Gut, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, sondern ich bin ja ziemlich clever. Und so klappt das eben, wenn man clever ist. Wenn ich doch nur glauben könnte, dass Gott hinter allem steckt, dann wüsste ich auch, dass all die Träume, die ich zu Hause hatte in Kanaan, dass all diese Träume eines Tages in Erfüllung gehen. Wenn ich das wüsste. Josef musste einfach wissen, ob Gott handelte oder ob die Dinge zufällig passierten. Nun war er also im Gefängnis an einem Ort, ja, ich war oft im Gefängnis, weil ich die Gefangenen anhören musste, ein Gespräch führen musste, wegen der Frage, kann ich verantworten, jemanden wegen guter Führung früher entlassen? Und so im Gefängnis, da ist es ja unwahrscheinlich, dass das ein Ort ist, wo man erfolgreich sein kann, wo man sichtbar gesegnet sein kann. Aber genau das geschah, weil Gott zum zweiten Mal so handelte, wie er zuvor schon einmal gehandelt hatte. Der Gefängnisverwalter, der war beeindruckt von Josef. Er merkte schnell, dass er da einen ungewöhnlich jungen Mann vor sich hatte und er kannte den guten Charakter von Josef. Und weil dieser Gefängnisverwalter den Josef gut behandelte, lief mit einem Mal auch alles gut für ihn selbst, für den Verwalter. Wenn es nach dem Gefängnisverwalter gegangen wäre, der hätte den Josef für alle Zeit in seinem Gefängnis behalten. Sagt, der managt hier alles. Ich kann meinem Hobby nachgehen, der Laden läuft hier. Wieder war Josef erfolgreich, obwohl er in einer Umgebung war, die er sich nicht ausgesucht hatte. Eine Umgebung, in die er freiwillig auch nicht gegangen wäre. Er bekam Verantwortung übertragen. Und im Laufe der Zeit wurden er und der Gefängnisverwalter sowas wie, wie heißt es heute, ziemlich beste Freunde, wenn er an den Film denkt. Das waren die beiden, der Gefängnisverwalter und Josef, ziemlich beste Freunde. Vielleicht hat Gott dich auch in eine Lage gebracht, aus der du offensichtlich überhaupt nicht mehr herauskommen kannst. Bist du möglicherweise da, wo kein Mensch deine wirkliche Begabung erkennt? An einem Platz, von dem du dir immer gewünscht hast, bloß nicht dort zu landen? Und genau da bist du jetzt. Vielleicht hast du einen Chef, den du nicht ausstehen kannst, oder einen Lehrer, Lehrmeister, mit dem du überhaupt nicht klarkommst. Du siehst doch gar keine Möglichkeit, dort wegzukommen. Und du bist enttäuscht und du denkst, hier kann ich überhaupt nichts Gutes erwarten. Hier muss ich aushalten, Zähne zusammenbeißen, bis irgendwann alles vorbei ist. Hoffentlich bin ich bald in Rente. Es sind noch 44 Jahre, aber... Ja. Oder du reagierst ganz anders und sagst stattdessen, ja, da ich meine Lage zurzeit nicht verändern kann, wie kann ich das Beste aus dieser Situation machen? Die Haltung ändert sich. Meine Einstellung ändert sich. Und dabei vergiss nicht, Gott kann dich segnen, egal wo du bist. Und wenn du dich entscheidest, das Beste aus deiner gegenwärtigen Situation zu machen, wer weiß, welchen Nutzen es dir persönlich bringt? Und welche Auswirkungen es hat auf das Reich Gottes. Denk doch mal groß und nicht klein, klein. Ich armer, ja genau, ich bin ein Armer, ich bin wirklich arm dran hier. Da zu sehen, Herr, du willst, dass ich hier bin. Ich mache meine Augen auf, ich weite meinen Blick. Es geht um dich, es geht um Reich Gottes. Was ist mein Job bei dem Ganzen? Hier bin ich, Herr. Handel durch mich. Epheser 2,10. Zeig mir die guten Werke, die du vorbereitet hast, dass ich sie tue für dich. Ich bin dabei. Später einmal im Rückblick könnte es sein, dass eine solche Zeit zu den kostbarsten Erfahrungen deines Lebens gehört. Bei Marianne und bei mir war es so. Nicht nur einmal, mehrmals. Deswegen wünschen wir auch euch solche Ergebnisse. Ich bin versetzt worden einmal in den Odenwald. In Freiburg sagt man dazu Badisch-Sibirien. Meine Kollegen haben gesagt, da würde ich freiwillig nicht hingehen. Auch wenn ich befördert werde, ich bin befördert worden, freiwillig will ich da nicht hin. Ich bleib lieber hier ohne Beförderung. Dann sind wir umgezogen. Hä, was sollen wir hier? Hat Gott gesagt, ich zeige es euch. Geistlich gesehen war das die fruchtbarste Zeit in den 45 Jahren, die ich jetzt mit Jesus lebe. Ich möchte die Zeit nicht missen. Am Anfang war es hart, bitter, mit vielen, vielen Tränen, mit Enttäuschung und allem. Wir haben oft geschrien zu Gott. Marianne hat Stunden auf dem Boden gelegen und gebetet, Herr, hol uns hier raus. Gott hat uns nicht rausgeholt. Er hat unglaublich gehandelt. Da sind wir so geistlich gewachsen wie sonst nirgendwo. Ich möchte die Zeit nicht missen. Also, reagiert anders. Reagiert wie Josef. Lasst es zu, dass Gott euch prüft. Es dient zu eurem und unserem Besten. Ich bete noch kurz. Ich möchte für euch beten. Wenn ich sehe, für wen ich beten kann, soll ein Gebet der Ermutigung sein. Gebt mir ein Zeichen, indem ihr aufsteht und sagt, ich brauche jetzt auch ein stärkendes Gebet zur Ermutigung. Ich kenne das auch, wovon du gesprochen hast. Ich kenne solche Situationen. Und ich vertraue darauf, dass Gott mich durchbringt. Herr, so stehen wir vor dir und wir machen unsere Erfahrungen mit Menschen. Du handelst oft durch Menschen. Aber es geht nicht darum, dass du uns bestrafen möchtest. Klar, wir machen Fehler. Sondern du möchtest, dass wir geistlich wachsen, dass wir im Charakter Jesus immer ähnlicher werden, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben stärker wird, sichtbarer wird, größer wird, dass die Umwelt merkt um uns herum, Gott ist mit ihm, Gott ist mit ihr. Ich sehe das. Derjenige ist anders als ich. Gib uns die Kraft, die wir brauchen, um solche Zeiten auszuhalten, durchzuhalten, dran zu bleiben, ob die Zeit günstig ist oder ungünstig ist. Herr, jede Prüfung kommt zu einem Ende, weil du da bist. Auch wenn wir dich gerade gefühlsmäßig nicht so klar erleben, du bist trotzdem da, durch deinen Heiligen Geist. Gib uns die Kraft, dran zu bleiben, festzuhalten an dir, unseren Blick auf dich zu richten und nicht auf die Umstände. Herr, dich wollen wir im Blickfeld behalten. Wir möchten uns gebrauchen lassen von dir als deine Mitarbeiter, als Menschen, denen du vertraust, denen du Dinge anvertraust, Menschen, durch die du wirkst. Und dann beten wir für Kranke und legen die Hände auf und du heilst. Das sind Ermutigungen, Herr. Dann haben wir ein prophetisches Wort und sprechen hinein in das Leben anderer und sind überrascht und fragen, woher weißt du das? Und sind ermutigt und gehen weiter, weil du uns gebrauchst. Und so gehen wir mit dir, mit dieser neuen Haltung, in den neuen Tag, in die neue Woche, in die Zeit, die vor uns liegt. Danke, Jesus, dass du uns begleitest. Amen.